Briefgeheimnis. Was ist das in einer Zeit, in der fast jeder Mensch jedem alles über sich in den sozialen Medien mitteilt? Gibt es dieses hohe Maß an Vertrautheit zu einer anderen Person überhaupt noch? Oder ist es im Zeitalter der ständigen Selbstreflexion und Selbstverwirklichung obsolet, überflüssig geworden? Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast, der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Karin Bergmann, die ehemalige Burgtheaterdirektorin und nunmehrige Leiterin des Schauspiels der Salzkammergut-Festwochen.
Die Idee wurde geboren im Zuge unserer Aktivitäten, die Salzkammergut-Festwochen gemeinsam mit Kulturhauptstadt Europa 2024 macht. Ich wurde gefragt, ob ich mir ein Projekt überleben möchte. Und mir ging es auf jeden Fall darum, ein partizipatives Projekt zu finden, weil ich gerne die Menschen in der Region mit einbeziehen möchte. Und das Projekt ist eigentlich aufgrund einer persönlichen Neugier auch entstanden. Ich lerne die Region und die Menschen gerade erst kennen. Und es stellt sich natürlich heraus, dass es eine unglaublich spannende, unglaublich geschichtsträchtige und natürlich vor allem wunderschöne Region ist. Ja, ich finde, dass Briefe im Grunde genommen eine unglaubliche Kulturgeschichte aufzeigen. Man findet heraus, was hat die Menschen damals bewegt? Warum hat man Briefe geschrieben? Man hat große und wichtige Veränderungen im persönlichen Leben berichtet. Man hat von Geburten und Todesfällen geschrieben. Man hat erzählt, warum man in die Region gekommen ist oder auch, weil man sie verlassen hat. Oftmals der Arbeit wegen, manchmal auch, weil ja Männer in den Krieg ziehen mussten. Also es ist einfach ein so unglaubliches Reservoir, ja, dass ich finde, es ist lohnenswert.
Im Stadttheater Gmunden wurde nun das Geheimnis vergangener Tage gelüftet. Nicole Beutler, Fritz Karl und Marie-Louise Stockinger, allesamt Schauspielerinnen, die eine Nähe zu Gmunden haben, trugen sie vor. Hören Sie einen kleinen Ausschnitt davon.
Aloysia von Herzmanowski Orlando an ihren Sohn Fritz, Rindbach, 1. Juni 1903. Der Besitz ist ganz entzückend. Mit Blick auf den See und dem herzigen Örtchen zu Füßen. Die Leute singen, musizieren lustig und promenieren die Straßen entlang in Festkleidern. Sie sind malerisch hübsch gekleidet. Und Sauberkeit und Ordnungssinn ist in der kleinsten Hütte. Soeben brachte uns ein herziges Dirndl herrlich wohlriechende Blumen. Noch ist es etwas still und einsam. Fremde kommen erst Mitte Juni.
Ja, Menschen in Lodenjoppen, grünen Strümpfen und mit nackten Knien. Und wenn sie schweigen, weiß man nicht, dass es Berliner sind. Daniel Spitzer.
Mancher Bauernhof wird mit Geschick und vielen Kosten zu einem Stadthaus umgewandelt. Die Diskrepanz bleibt aber immer, wenn ein schwarz gefliestes Badezimmer und ein blaues Damenboudoir, die eignen sich eben nicht neben Kuhstall und Heuboden.
Mir ist in Ischl immer, als ob die Berge ringsum nur eine Art Dekoration wären, die man auf die Wiener Ringstraße gestellt hat. Karl Kraus.
Ich bin jetzt in Ischl, Hoffmannsthal desgleichen, in derselben Pension und jeder von uns hat einen eigenen Balkon zum Dichten. Arthur Schnitzler.
Besonders zahlreich sind hier die Bühnenkünstler. Man hat tagtäglich Gelegenheit, die hervorragendsten Bühnenkünstler zu sehen, vorausgesetzt, dass man nicht ins Theater geht. Oskar Blumenthal.
Lieber Schwarzkopf, begeben Sie sich eilends nach Ischl, sonst bleibt von dem Berliner Theaterdirektor nur Blumenthal übrig. Das ist für Sie, mit Ihren ewigen Versuchen, vorteilhafte Verbindungen anzuknüpfen, doch zu wenig. Arthur Schnitzler.
Die Esplanade bietet nach wie vor die vollständigste Übersicht auf Leute, die man gern übersieht. Und hält noch so manchen in ihrem Banne, welche sich in diesen Luftkurort zur Erholung der in Wien Zurückgebliebenen begeben hat. Karl Kraus.
Wien, 28. Jänner 1901. Meine herzliebste Frau Hausmann, wenn Sie nun wirklich gern einen Buben wollen, so kann ich Ihnen nur den einen guten Rat geben. Denken Sie, besonders während des dritten Monats, immer nur auf einen Buben. Denken Sie einen Namen aus und leben Sie sich ganz in den Gedanken ein, dass es nur ein Stammhalter sein kann. Ihre alte Mary Lang.
Am 23. August 1901 kommt Roland zur Welt.
Mitzi an Otto, Wien, 6. Juli 1904. Liebster Otto, ich gehe jetzt wieder ins Theater. Peter Altenberg ging mit mir hin, sodass ihr vollkommen unbesorgt sein könnt. Denkt euch, gestern mussten Altenberg und sein Bruder aus ihrer Wohnung. Der Bruder wird von Verwandten aufgenommen. Peter Altenberg ist auf verzweifelter Suche nach einem billigen Zimmer. Vielleicht bleibe ich noch ein oder zwei Tage, je nach dem erscheinenden Wochenrepertoire, denn Theater ist mein Leben. Ich will euch allen dafür danken, dass ihr mir diese Erholung gönntet. Eure Mitzi.
Der Maler Gustav Jackersbacher an seine Schwester Mitzi. Wien, 29. Juni 1912. Meine liebe Mitzi, ich komme am 15. August nach Gmunden und wenn noch alle Fremden dort sind, werde ich im Kurhaus eine kleine, aber elegante Ausstellung veranstalten. Ich will also meine Heimatstadt Gmunden so gut es geht aussaugen. Anbei an Brief von Altenberg, der erste seit 7 Jahren. Der ekelhafte Schnorrer mit dieser frech blöden Art hält mich für sehr dumm. Wenn du ihn siehst, sag ihm, ich lasse ihm ein anständiges, brutales Nein sagen. Kraus schickt mir immer und immer seine Fackel, aber ich lese sie nie. Herzliche Grüße, dein Gustav.
Nora Hausmann. Wir werden sie bis in die 1970er Jahre begleiten, ist mittlerweile 16 Jahre alt und auf der Suche nach einem Platz und einer Aufgabe im Leben. Nora an ihren früheren Religionslehrer. Gmunden, 15. Februar 1913. Euer Hochwürden, ich bin schon seit langem nicht mehr mit mir selbst einig. Das heißt, mit den Lehren der katholischen Religion, wie ich sie als Kind in der Schule gehört habe. Ich bin eigentlich auf dem Weg, tüchtig an den Lehren der Bibel zu zweifeln. Die Wissenschaft erklärt ja fast alles ganz anders. In der Bibel stimmt so vieles etwa nicht mit der Geologie überein oder umgekehrt. Aber zunächst zur Frage nach Gut und Böse. Durch die Erbsünde wurde der Wille des Menschen zum Bösen hingeleitet. Ist der Mensch von heute etwa für Evas Sünde verantwortlich zu machen? Ist das Güte? Ist das Gerechtigkeit? Und wenn Gott allmächtig, allgütig und allwissend ist, wie kann er zulassen, dass Verbrecher, von denen er weiß, dass sie verdammt sind, geboren werden? Wenn man die Dinge so ansieht, lernt man den Schluss des alten Leibniz zu verstehen, den Schluss bezüglich des Optimismus. Wenn die bestehende Welt nicht unter allen möglichen die beste wäre, so hätte Gott die beste Welt entweder nicht gekannt oder nicht schaffen wollen oder nicht können. Diese drei Annahmen sind wieder unhaltbar wegen Gottes Allweisheit und Allgüte. Die bestehende Welt aber ist doch nicht die beste unter den möglichen. Also, aus diesem Wirrwarr kann ich nicht heraus. Hochwürden, beantworten Sie mir bitte meine Fragen. Ich bin ja so verwirrt und weiß nicht, wohin mit mir. Mit den herzlichsten Grüßen, Ihre Nora Hausmann.
An Fräulein Nora Hausmann, 18. März 1913. Der Kurs für die freiwilligen Hilfskrankenpflegerinnen des Roten Kreuzes, zu dessen Teilnahme Sie sich gemeldet haben, beginnt am Dienstag, den 1. April 1913. Gezeichnet der Präsident des Patriotischen Hilfsvereins vom Roten Kreuze.
Bad Ischl, 28. Juli 1914. An meine Völker. Es war mein sehnlichster Wunsch, die Jahre, die mir durch Gottes Gnade noch beschieden sind, Werken des Friedens zu weihen, um meine Völker vor den schweren Opfern und Lasten des Krieges zu bewahren. Im Rate der Vorsehung ward es anders beschlossen. Die Umtriebe eines hasserfüllten Gegners zwingen mich zur Wahrung der Ehre meiner Monarchie, zum Schutze ihres Ansehens und ihrer Machtstellung, zur Sicherung ihres Besitzstandes nach langen Jahren des Friedens, zum Schwerte zu greifen. In dieser ernsten Stunde bin ich mir der ganzen Tragweite meines Entschlusses und meiner Verantwortung vor dem Allmächtigen voll bewusst. Ich habe alles geprüft und erwogen. Mit ruhigem Gewissen betrete ich den Weg, den die Pflicht mir weist. Ich vertraue auf Österreich-Ungarns tapfere und von hingebungsvoller Begeisterung erfüllte Wehrmacht. Franz Josef.
Hugo von Hofmannsthal an Josef Redlich, Triest, 28. Juli 1914. Mein verehrter und lieber Professor, ich hoffe auf Ihre Hilfe von Wien aus und habe sie recht nötig, denn die Situation sieht so aus. Ich bin hier, wo kein Mensch ahnt, wer ich bin, sofort, obwohl Kavallerist, einer Feldkompanie zugewiesen worden, also ziemlich zuwider, und dabei bin ich wirklich für die Katz. Dass ich mir hier irgendetwas selbst richten könnte, ist ganz ausgeschlossen. Herzlich und dankbar, Ihr Hofmannsthal.
Lieber Hofmannsthal, heute Nachmittag hat mich Graf Stürck telefonisch verständigt, dass Sie von der zuständigen Militärbehörde auf unbestimmte Zeit beurlaubt worden sind. Ich freue mich von Herzen über dieses Ergebnis und hoffe, dass Sie nun Ihre Arbeiten ungestört verfolgen können. Herzliche Grüße, Ihr Josef Redlich.
Anna an Nora Hausmann, 2. August 1914. Liebe Nora, alle Achtung. Du bist ein unglaublich couragierter Kerl. Man möchte sich fast vor dir schämen, dass du in den Krieg ziehst und man selber in der Hängematte den lieben langen Tag verträumt. Weißt du, ich persönlich denke gar nicht daran, zum Roten Kreuz zu gehen. Aus lauter Mitleid mit den armen Soldaten schon nicht. Ich kann ja nichts. Höchstens ihnen die Tröstungen der heiligen Religion angedeihen lassen und ihnen die Schrecken der Hölle recht gruselig ausmalen und aus den Gebetsbüchern meiner diversen Großmütter und Tanten vorlesen. Wenn ihr mich zu sowas brauchen könnt, dann kannst mir's schreiben. Auf frohes Wiedersehen, deine Anna.
Teschen, 18. September 1914. Liebste Mutting, weißt du, ich staune über mich selbst, dass ich das alles so aushalten kann. Wer das nicht miterlebt hat, kann sich überhaupt keinen Begriff machen. Die Wunden, der Hunger, die Spione und Flüchtlinge. Von den Brünner Kolonnen sind viele Schwestern in Gefangenschaft. 4 sind gefallen, 3 andere schwer verletzt. Der Regimentsarzt sagte auch, dass wir wahrscheinlich 1 Jahr ausbleiben werden, da der Krieg voraussichtlich so lange dauern wird und dass wir wohl 1,5 Millionen Tote haben werden, wenn wir den Sieg erringen wollen. Sind schon viele Bekannte tot. Es umarmt dich, deine Nora. Arthur Schnitzler an Georg Brandes. Wien, 16. August 1920. Lieber und verehrter Freund, verzeihen Sie mir, dass ich mit Bleistift schreibe. So wird es leserlicher als mit der Feder. Auch die sind während des Krieges 100-mal schlechter geworden. Über mein Befinden darf ich weiters nicht klagen. Wir bringen uns materiell, körperlich, seelisch über diese Zeit des Grauens und der Schurkerei ganz leidlich fort. Die Zustände in Österreich, in Wien vor allem, sind schlimm genug. Am übelsten dran ist natürlich der sogenannte Mittelstand. Beamte, ehemalige Offiziere, Ärzte, Künstler, die nun, da alles nach unserer Valuta 50 bis 100 Mal teurer geworden ist, langsam verhungern oder wenigstens proletarisieren. An den sogenannten neuen Reichen und Schiebern mangelt es auch hier nicht, sodass man das schrecklichste Elend neben dem lächerlichsten Luxus und fabelhafter Verschwendungssucht sieht. Übrigens ist diese verdammte Valuta, die ich daher noch nicht so ganz verdammen kann, schuld daran, dass ich mich in den letzten 2 Jahren mit den meinigen ohne eigentliche Sorgen weitergebracht habe. Tantiemen aus dem Ausland,
Beiträge, die man früher gar nicht beachtete, bedeuten für uns heruntergekommene Österreicher schon etwas. Dass keiner von uns auf dem gleichen Fuß wie vor dem Krieg oder auch noch 1916, 17 leben kann, ist selbstverständlich. Im Übrigen lebt man ja doch weiter. Es könnte nichts passieren. Meine Frau ist zur Kur in Ischl und auch ich verlasse in wenigen Tagen die Stadt Richtung Salzkammergut, um Anfang September mit all den Meinen in Altaussee zusammenzutreffen. Herzlich, Ihr Arthur Schnitzler.
Arnold Schönberg an Alban Berg, Traunkirchen, 16. Juli 1921. Liebster Freund, es war zum Schluss sehr hässlich in Matze. Die Leute dort haben mich scheinbar so verachtet, wie wenn sie meine Noten kennten. Geschehen ist uns nichts, nur dass ich meinen ersten Arbeitssommer nach 5 Jahren unterbrechen musste, auf Anweisung der Gemeinde den Ort verlassen, an dem ich Ruhe zur Arbeit gesucht hatte. Und weshalb? Weil die Deutschen keine Juden dulden. Ich frage, warum sagt man, dass die Juden so sind wie ihre Schieber? Sagt man auch, dass die Arier so sind wie die schlechtesten Elemente? Warum misst man einen Arier nach Goethe, Schopenhauer und dergleichen? Warum sagt man nicht, die Juden sind so wie Mahler, Schnitzler, Schönberg und viele andere? Nun will ich hier arbeiten. Ich möchte sehr lange hier bleiben, am liebsten ganz.
Schönberg emigriert 1933 in die USA. Ich kenne in der Schweiz keine so großen Naturszenen als die oberösterreichischen. Alexander von Humboldt.
Für mich ist es doch immer die Landschaft der Landschaften. Kein Baum, keine Biegung des Weges, die mir nicht fast Herzklopfen macht. Hugo von Hofmannsthal.
Wir brauchen diesen Sommer. Verstehen Sie doch, wir brauchen ihn, wie er ist. Mit seinen vergänglichen kleinen Gefühlen, mit seinen harmlosen Scherzen, mit seinen müßigen Freuden, mit seiner unsinnigen Ernsthaftigkeit. Hilde Spiel.
Mary Fuchs an ihre Schwester Friedel, Gmunden, 14. Jänner 1925. Liebe Friedel, nun hat sich das Volk schon beruhigt. Tagelang war das Rudervereinskränzchen das dominierende Gespräch. Die Herzogin hat bis 6 Uhr früh getanzt. Der Herzog von Cumberland musste wegen seiner tanzlustigen Victoria Luise der Musik noch 3 Millionen nachzahlen. Die Herzogin hat mit allen getanzt. Madame Hager hat mit dem Herzog eine Quadrille getanzt. Ich war in der Bar modern tanzen. Sehr viel modern wurde getanzt. Um 6:30 Uhr kam ich nach Hause. Morgen gehe ich zum Fellner tanzen. Paar Double. Das tanzt jetzt jeder in Gmunden. Auch die Haute Volée. Deine Mary.
Hermann an Albert Linz, 6. September 1936. Lieber Albert, wenn heute die kommunistische Gefahr so drohend vor uns steht, so haben viele Länder daran die Schuld. Warum hat man denn seit Jahren den Russen das beste Menschenmaterial an Ingenieuren, Ärzten etc. zur Verfügung gestellt? Warum hat man denn den Russen alles an Maschinen etc. geliefert, was ihr Herz begehrte? Warum hat man andererseits von Russen so viel gekauft? Hätte man Russland von allen Anfang an gänzlich isoliert, hätte nichts gekauft und nichts geliefert, dann wäre Russland schon längst an seiner eigenen Revolution erstickt. Auch Deutschland war unter jenen, die aber 1000 Waggons Holz aus Russland bezogen haben, weil die etwas billiger waren. Und aus Österreich, dem reichen Waldland, bezog man nichts. Und das Holz musste in den Forsten verfaulen. Doch hoffen wir das Beste. Vielleicht hält der zu verzeichnete leichte Wirtschaftsanstieg auch für die nächsten Jahre an. Die 1000-Mark-Sperre ist aufgehoben und der Reiseverkehr ist bei uns heuer wieder ein ganz gewaltiger. Die Stimmung unter der Bevölkerung ist sehr deutsch und alle freuen sich, dass nun endlich wieder die Deutschen aus dem Reich zu uns kommen dürfen, denn die sind sympathischer als die Tschechen, Ungarn und Polen, die statt einer schönen Postkarte nur eine Korrespondenzkarte kaufen, die sie am liebsten noch geschenkt nehmen. Beste Grüße, Hermann.
Ralf Benatzky, Tagebuch, London, 17. Februar 1938. Die Zustände in Österreich habe ich seit Jahren prophezeit und habe damit so recht behalten wie mit dem großen europäischen Krieg, der unvermeidbar ist. Alle Aussichten sind aus dieser Situation trostlos. Also wird man bis zu dem Krieg das bisschen Ersparte aufzehren und dann kommt wohl eine Fliegerbombe, die alle Wirrnisse löst oder eine wohltätige Kugel in die Schläfe. Resultat eines 50-jährigen, anständigen, honetten und geordneten Lebens, das einen anderen Ausgang verdient hätte. Aber die immerwährende, optimistische Hoffnungswelle, die selbst Todkranke noch hoffen lässt, gibt selbst dieser Prognose einen zitternden Schimmer. Vielleicht kommt es doch anders.
Man darf nicht übersehen, dass Judenverfolgung und Einschränkung der geistigen Freiheit die einzigen Punkte des Hitler-Programms sind, die sich durchführen lassen. Alles Übrige ist ja Phrase und Utopie. Sigmund Freud, 1933.
Man betreibt eine widerwärtige Propaganda. Vielleicht sehe ich zu schwarz. Aber bis heute sind unsere schwärzesten Voraussichten noch immer von der Wirklichkeit überholt worden. Stefan Zweig, 1922.
Sie hörten Nicole Beutler, Fritz Karl und Marie-Louise Stockinger anlässlich einer Lesung aus Briefen geschrieben im vergangenen Jahrhundert. Die Briefe geben Einblick in eine Zeit, die von zwei Weltkriegen geprägt war. Sie erzählen von Vertreibung, Hoffnung, Freundschaft, Liebe und Tod. Lange Zeit meinte man, diese Welt von gestern sei vorbei. Werden wir gerade eines Besseren belehrt? Während den Anfängen war ein Slogan der Friedensbewegung, längst ist er verhallt. Umso wichtiger sind Lesungen wie diese, die nach einer Idee von Karen Bergmann und von Claudia Kaufmann-Fressner realisiert und von den genannten Schauspielerinnen brillant gelesen werden. Im Oktober wird der zweite Teil aus anderen Briefen zu hören sein. Wieder organisiert von den Salzkammergut-Festwochen Gmunden, unterstützt von der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.